Jahr war Erntedank für uns als Familie besonders, weil es war das erste Jahr, wo wir so richtig auch eine Ernte eingefahren haben. Letztes Jahr sind die Tomaten grün geworden und grün geblieben. Dieses Jahr haben wir ein bisschen dazugelernt und unsere Tomaten sind tatsächlich so rot geworden wie diese hier. Das ist eine Ernte, ein Segen. Aber noch spannender war das mit den Kartoffeln. Die sind leider bei uns im Frühjahr gekeimt, die wir gekauft hatten. Ich habe gedacht, wegschmeißen ist ja irgendwie schade. Ich schmeiße die einfach mal in die Erde. Ich grabe da einfach mal einen Graben, packe die mal alle da rein und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe kein Unkraut gejätet, ein paar Mal habe ich ein bisschen Schnecken weggemacht. Bei den Tomaten habe ich das sehr viel gemacht. Und im Herbst haben wir gesehen, oh, da sind Kartoffeln gewachsen. Ich glaube, dann kommt man erst richtig in der Heide an, wenn man Kartoffeln geerntet hat. Und wir haben tatsächlich von diesen Kartoffeln auch gegessen, mehrere Mahlzeiten. Und das fand ich schon spannend, so tatsächlich nicht nur irgendwas anzubauen, so als Beilage, sondern davon tatsächlich als Hauptmahlzeit mal einen Tag zu leben. Erntedank. Das Gute in dieser Welt sehen, es genießen und es in Verbindung bringen mit dem Gott, der es gegeben hat und ihm zu danken. Und das ist doch Erntedank. Darum geht's. Das Gute sehen, zu sehen, Gott hat es gegeben, ihm danken, in dem Guten und Schönen in dieser Welt das Gute und das Schöne an Gott selbst sehen und genießen. Psalm 145 sagt es uns, du Gott öffnest deine Hand und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen. Das ist ein Bild dafür hier vorne. Und das gilt aber nicht nur an Erntedank einmal im Jahr. Ich habe es schon gesagt, ne, dieser Psalm ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung von David an sich selbst. Ich will loben meinen Gott und König. Mein Mund soll seinen Ruhm verkündigen. So beginnt und endet dieser Psalm. Und dann weitet David diesen Kreis und sagt, ihr alle, Kinder und Kindeskinder, sie alle sollen einstimmen in dieses Lob Gottes. Ja, Gott selbst möchte diesen Psalm gebrauchen, um uns immer mehr zu dankbaren Menschen zu machen, die die vielen guten Dinge sehen und darin Gottes Güte sehen, die Gott dafür danken und beim Danken selbst froh werden. Ich möchte mit euch heute drei Sachen bedenken. Erstens die Gründe des Dankens, die Früchte des Dankens und die Form des Dankens. Die Gründe des Dankens, fangen wir da mal an. Warum eigentlich? Warum sollen wir eigentlich Gott für diese Ernte danken? Mal unser persönliches Beispiel. Wir haben doch selbst dafür gearbeitet. Bei den Tomaten sogar relativ viel. Jeden Abend die Schnecken weggelesen, gewässert, ausgegeizt und so weiter, ne? Was man so macht. Wir haben gearbeitet und wir haben die natürlichen Prozesse, die in dieser Welt ablaufen, genutzt. Dass da Sonnenlicht von der Sonne ankommt, dass Pflanzen das auffangen, dass sie aus Wasser und der Luft, die sie umgibt, Traubenzucker produzieren und diesen Traubenzucker, wie ihr seht, ganz, ganz unterschiedlich speichern. Doch ganz natürlich. Wo ist Gott da drin in dem Ganzen? Was hat Gott damit zu tun? Aber die Frage ist ja, ist das, was ich jetzt beschrieben habe und was die Naturwissenschaft beschreibt, alles? Ist das alles oder ist da noch mehr? Wir können ja weiter fragen, warum leben wir Menschen? Warum haben wir die Kraft zu arbeiten? Warum haben wir den Verstand, diese natürlichen Prozesse zu verstehen und sie zu nutzen? Warum gibt es diese natürlichen Prozesse überhaupt? Warum sind sie so, dass sie funktionieren? Warum gibt es diese Welt, wo es Leben geben kann? Wo alles genau passt, anders als sonst überall im Universum, wie wir es bis jetzt wissen. Oder ganz fundamental, warum gibt es überhaupt etwas? In unserer Gesellschaft wird oft auf diese Frage, ist das alles, geantwortet, ja, das ist alles. Mehr ist nicht. Und auf diese vielen Warum-Fragen wird einfach geantwortet, es ist einfach so. Diese Welt ist durch Zufall entstanden, sie hat sich entwickelt und mehr können wir dazu nicht sagen. Der christliche Glaube und der Psalm 145, der gibt uns da eine ganz andere Antwort. Er sagt, nein, das ist nicht alles. Da ist noch viel mehr. Da ist ein Gott, der das alles gemacht hat. Wegen diesem Gott gibt es die Welt, gibt es uns Menschen, gibt es diese natürlichen Prozesse. Gott, der Schöpfer, hat das gemacht. Und so wie wir Menschen natürliche Prozesse verwenden, so kann das natürlich auch Gott tun. Und Gott steht nicht nur am Anfang als der Uhrmacher oder als der, der das anstößt. Martin Luther hat so schön gesagt, Gott ist kein Zimmermann, der da so einen Dachstuhl zimmert und nach getaner Arbeit geht er nach Hause, sondern Gott ist der Gott, der bei dieser Welt bleibt, in dieser Welt am Werk ist. Er erhält diese Welt am Leben, auf ganz besondere Weise und in diesen ganz natürlichen Prozessen. Psalm 145 sagt es so: Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hände und sättigst alles, was lebt, nach deinem Gefallen. Und so wie dieser Gott in dieser Welt am Werk ist, so möchte er auch in dir und in mir wirken, in uns sein, in uns wirken. Das sind zwei ganz verschiedene Antworten, die auf diese Frage gegeben werden. Ich würde sagen, diese Antworten sind wie zwei Brillen. Ich habe ja mal welche mitgebracht. Sie sind zwei Brillen, mit denen wir auf diese Welt schauen können. Einmal die Brille, alles Zufall. Hänge ich mal hier hin, alles Zufall. So können wir auf diese Welt schauen, so können wir in dieser Welt leben. Das andere ist die Brille, alles von Gott. Wir alle, die wir hier sind, sind von beiden Brillen geprägt. Die eine ist die christliche Prägung, die weiter wirkt, und die andere ist die säkulare Prägung, die auch in dieser Welt ist und die uns alle berührt auch und umgibt. Und ich lade dich ein, lass uns diese beiden Brillen, so wie wenn du zum Optiker gehst, da probierst du ja Brillen aus. Siehst du gut genug? Passt das? Lass uns diese beiden Brillen mal aufprobieren. Die Frucht des Dankens, mein zweiter Punkt. Ihr seht es, in dieser Welt begegnet uns ganz viel Gutes, ganz viel Schönes. Kartoffeln, Tomaten, natürlich noch viel mehr als solche Sachen, schöne Begegnungen, tolle Erlebnisse, Freude in unserem Herz, Dinge, die uns zutiefst berühren und bewegen. Und was machen wir mit diesen guten Dingen und mit der Freude in unserem Herz? Wie sehen wir das? Lass uns zuerst mal diese Brille hier aufsetzen, die Brille alles Zufall. Wenn wir denken, da ist wahrscheinlich kein Gott, das ist alles Zufall, dann müssen wir über diese guten und schönen Dinge in der Welt sagen, es ist schön, dass ich mich zum Beispiel über unsere Kartoffeln freue, aber das waren alles nur natürliche Prozesse und Zufall. Kein tieferer Sinn, keine höhere Bedeutung, alles nur Zufall. Und wir müssen letztlich auch sagen, wir halten zwar die Dinge in dieser Welt für schön und für gut. Wenn wir hier drauf schauen, dann können wir gar nicht anders als zu sagen, das ist schön, das ist gut. Aber wir müssen sagen, letztlich ist das nur eine Einbildung, eine Illusion, die unser Gehirn produziert. Die Welt ist nicht schön, sie ist einfach, wie sie ist. Und unser Gehirn macht uns glauben, dass die Welt schön ist, weil sie halt nützlich ist zum Überleben. Wir finden die Dinge schön, weil es eigentlich nur ums Überleben geht. Und das ist alles. Unser Sinn für Schönes ist eigentlich eine Illusion. Eine Illusion der Evolution, die uns dazu bringen möchte, dass wir überleben. Mehr ist es nicht. Wenn wir diese Brille mal absetzen und die andere Brille aufsetzen, dann stellt sich das auf einmal ganz anders dar. Dann sind die guten Dinge, die du erlebst, was ganz Reales, etwas, was Gott dir und mir geschenkt hat. Sie sind ein Grund, nicht nur Zufall, sie sind ein Grund, darüber nachzudenken und Gott zu danken und diese Freude mit anderen zu teilen. Ja, noch mehr, wenn diese Brille wahr ist, dann können wir sagen, die Welt ist wirklich schön und gut. Psalm 145 sagt es so, in den schönen Dingen dieser Welt, da spiegelt sich die Schönheit Gottes. in den gewaltigen Dingen dieser Welt. Die Maispflanzen sind vielleicht ein Bild dafür heute. Da spiegelt sich die Größe Gottes. Und in den guten Dingen, da sehen wir die Liebe Gottes. Ja, auch unsere Freude in unserem Herz, die ist real, die ist nicht nur eine Einbildung, eine Produktion, die uns zu irgendwas bringen soll. Du empfindest tatsächlich etwas von der Freude, die Gott selbst über diese Welt empfindet, als er sie gemacht hat und gesagt hat, gut, sehr gut. Paulus sagt es mal so, Gott selbst ist es, der unser Herz mit Freude erfüllt. Das alles ist auf einmal real, wenn es Gott gibt. Und der Glaube bewirkt noch viel mehr. Wenn ich an einen guten Gott glaube, der hinter dieser Welt steht, dann ist das ja für mich ein Anstoß, genauer hinzuschauen, wo sehe ich denn in dieser Welt Gutes? Und dann werde ich Dinge entdecken, die ich sonst übersehen hätte. Wo habe ich in diesem letzten Tag Gutes erlebt? Und ich merke auf einmal, oh, da war viel mehr, als ich gemacht habe. Wir entdecken Gutes, was wir übersehen haben, und wir erwarten, dass es auch am neuen Tag Gutes geben wird. Ihr merkt, Gott zu sehen und Gott zu danken, das bringt Früchte, das bewirkt etwas. Aber wenn man fair sein will, dann muss man ja auch die andere Seite anschauen. Was ist denn mit den schlechten Dingen in dieser Welt? Das ist ja auch so, es passieren schlechte Dinge in dieser Welt. Die Nachrichten sind jeden Tag voll davon. Da kann man sagen, gut, das meiste, das machen wir Menschen selber. Das ist unsere Seite. Wenn man das rausrechnet, bleiben ja Sachen übrig. Da bleiben Erdbeben übrig, Vulkanausbrüche. Da bleiben ganz, ganz tragische Unfälle übrig, wo keiner was für konnte. Und das bewegt uns, das macht uns traurig, manchmal wütend. Was machen wir mit diesen anderen Dingen? Wenn wir die Brille alles Zufall aufsetzen, dann passt das erstmal sehr gut. Dann können wir sagen, ja, da sieht man es doch, ne? Diese tragischen Ereignisse, diese schrecklichen Dinge, die zeigen doch, dass es so ist, dass er kein Gott ist. Wenn es einen guten Gott gäbe, dann müsste er doch all das verhindern. Richard Dawkins, der Atheist, sagt, die Tragödien zeigen, dass es in diesem Universum keinen tieferen Sinn und keine Gerechtigkeit gibt. Aber wenn wir durch diese Brille weiterschauen, müssen wir auch sagen, wir finden diese tragischen Ereignisse zwar schrecklich, unfair, ungerecht, verabscheuungswürdig, aber eigentlich sind diese Ereignisse ganz normal. Die Ereignisse sind einfach, wie sie sind. Sie sind nicht gut oder böse. Und wir haben eigentlich keinen Grund, diese Ereignisse gut oder böse zu nennen. Wir haben eigentlich keinen Grund, uns darüber aufzuregen. Es ist einfach so. Und eigentlich sollten wir uns schon längst daran gewöhnt haben, dass es so ist in dieser Welt. Warum diese Aufregung? Warum dieser Ärger? Wenn wir diese Brille des Zufalls, alles Zufalls absetzen, die andere Brille aufsetzen, dann ist das, sind diese Ereignisse natürlich ein Problem, ein großes Problem. Die Bibel sagt uns, Gott will das Böse nicht, aber er lässt das Böse zu, weil er uns Menschen Freiheit gibt, weil die Welt nicht mehr so ist, wie sie einmal war. Das hilft etwas und trotzdem bleibt da diese Spannung. Das ist eine Spannung und bleibt sie. Sie wird umso konkreter, je konkreter die Ereignisse sind und je näher die Ereignisse sind, über die wir reden. Das ist so. Auch Psalm 145, der so dieses Lob Gottes in den Mittelpunkt stellt, er nennt ja an einer Stelle, dass Menschen schreien. Und das gibt es in dieser Welt. Aber wenn es Gott gibt und wenn Gott gut ist, dann können wir auch sagen, meine Trauer, mein Schmerz, meine Wut, die sind berechtigt. Alles in mir schreit, das ist nicht richtig so, dass es so ist. Die Welt sollte anders sein. Und dieser Eindruck ist richtig. Die Welt sollte anders sein. Gott hat sie anders gemacht und er wird sie einmal anders machen. Dieses Gefühl ist dann keine Illusion, sondern es ist real. Außerdem habe ich, wenn es Gott gibt, einen Ansprechpartner in dem Ganzen. Ich bin nicht alleine in dem Schlechten und Schrecklichen dieser Welt. Ich habe einen Gott, bei dem ich mich beklagen kann. Sonst habe ich ja niemanden. Wo soll ich mich denn dann beklagen? Wo soll ich mich denn beschweren? Gibt ja niemanden. Ich habe einen Gott, den ich um Trost bitten darf. Und ich habe auch Motivation, mich jetzt für Gutes einzusetzen, für Verbesserung, für Hilfe einzusetzen, weil es Hoffnung gibt, dass es anders werden kann, dass es nicht einfach so ist, wie es ist, dass es nicht bleiben muss, wie es ist. Ich bin überzeugt, dass die christliche Brille uns die Wahrheit zeigt, dass die andere Brille die ist, die uns verzerrt, die verzerrte Sicht gibt. Aber das kann ich nicht beweisen. Aber ich erlebe, ich kann sagen, für mich, dass für mich diese Brille viel mehr Sinn macht aus dieser Welt, in der ich lebe, in der wir leben, und dass sie Gutes bewirkt, dass dieses Danken Früchte bewirkt, die es bestätigen. Wir kommen zum dritten Punkt, die Form des Dankens. Wie kann das aussehen, Gott zu danken? Meine Beobachtung ist, dass wir relativ viel bitten im Gebet. Das prägt unser Beten. Beten ist für uns fast gleichbedeutend mit Bitten. Das merke ich bei meinen Töchtern. Und irgendwo müssen sie das ja herhaben, wahrscheinlich von mir. Das Danken, das kommt eher kurz. Und dass wir vor Gott klagen. Ja, wann hast du das letzte Mal vor Gott dich beklagt? Kommt fast gar nicht vor. Ich möchte dich einladen, dir Zeit zu nehmen in Gottes Nähe. Am besten jeden Tag. Und mehr Gott zu danken, und auch mehr vor Gott zu klagen. Beides. Und ich möchte dir gerne zwei praktische Übungen mitgeben, wie das mehr Gestalt gewinnen kann in deinem Leben. Eine Frau aus unserer Gemeinde, die macht das seit ganz vielen Jahren, dass sie jeden Morgen oder jeden Tag sich 10 Dinge überlegt, für die sie Gott danken kann. Und das finde ich total spannend. Ich habe mir das erzählen lassen und ich habe sie gefragt, ob sie das uns heute erzählen würde. Würdest du? Was das, wie machst du das, wie kommt das und was bewirkt das in deinem Leben, dass du das tust, Susanne?
Das Mikro, das ist schon kontert. Ja, also es war so, dass es eine Zeit gab, das ist jetzt... Vielleicht, ja, 2013, also schon ein paar Jahre her. Das war eine Zeit, wo viele Dinge in meinem Leben sehr schwierig waren. Und ja, da habe ich dann so ein bisschen überlegt, wie kann man so sein Mind, wie kann ich meine Gedanken auch so ein bisschen ins Positive schieben, und habe erstmal alles aufgeschrieben, was ist blöd gerade, was belastet mich. Und dann habe ich aufgeschrieben danach alles, was eigentlich schön ist. Und da fiel mir auf, immer die Liste von den Dingen, die schön waren und für die ich dankbar sein konnte, immer größer waren. Auch wenn ich vorher dachte, die doofen Sachen sind eigentlich viel größer und viel, ja, wiegen viel mehr. Und dann hat mir tatsächlich eine Freundin aus der Gemeinde eine Bibelstelle gegeben. Und die fand ich ganz spannend. Und zwar ist das Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Also was ich vor allem spannend fand, war eben, bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Da dachte ich, okay. Und dann habe ich beschlossen, in meine tägliche Andacht das zu integrieren, vorher, bevor ich mit irgendwelchen Sorgen komme, Gott einfach mit Dank zu bombardieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche immer irgendwie eine kleine Regel, damit ich das dann auch wiederhole. Und dann habe ich gesagt, okay, Susanne, 10 Sachen, überleg mal. Was war jetzt gestern toll? Was finde ich jetzt gerade schön? Wofür will ich jetzt Gott danken? Und ja, das habe ich tatsächlich seitdem jeden Tag gemacht. Und direkt habe ich immer gemerkt, dass es mich erhebt und ich mich leichter fühle, Also ich lese das jetzt ein bisschen ab, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, jetzt hier vor euch zu reden. Eigentlich sind das meine Worte, die ich Jonathan gemailt habe. Genau, also ich fühle mich direkt, wenn ich das mache, immer danach leichter und fröhlicher. Und die Probleme, die davor eigentlich sehr groß gewirkt haben, sind danach immer kleiner. Und manchmal kam es sogar vor, dass ich nach diesen Danken eine komplett andere Sicht auf eine und dieselbe Situation hatte. Und daher finde ich, ist das eben eine fantastische Bibelstelle und eben für mich ein guter Weg gewesen, da Gott zu danken, den Dank und die positive Haltung in mein Leben fest zu integrieren, somit auch meine Sicht auf die Welt zu ändern. Und wie der Bibeltext eben sagt, das ist mir jetzt tatsächlich erst aufgefallen, da habe ich damals gar nicht so drüber nachgedacht, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Und das kann ich tatsächlich sagen, dass ich seitdem innerlich friedlicher bin und mehr inneren Frieden habe. Also direkt beschenkt wurde von oben. Ja.
Ganz vielen Dank dir, Susanne, und das wäre die praktische Übung, zu der ich euch einlade. Habe ich euch auf einen kleinen DIN A4-Zettel geschrieben, wenn ihr das braucht, liegt draußen aus, nehmt das euch mit und versucht das mal. Baut das regelmäßig ein. Es ist ein Geschenk. Es Danken hat Früchte, auch für uns. Und die andere Seite gilt aber auch, wir dürfen auch vor Gott klagen. Ich beobachte es bei mir, wenn Schwieriges in meinem Leben ist, passiert, dann bete ich sofort, Gott, mach das weg. Ne? Wir sind so eine Instant-Gesellschaft. Das Problem muss schnellstens behoben werden. Wenn da was juckt, so eine Salbe drauf, damit das Jucken aufhört. Wenn was wehtut, Schmerzmittel, damit der Schmerz aufhört und so weiter. Ne? Und so wollen wir das gerne haben. So wollen wir das selber hinkriegen, so wollen wir, dass andere das hinkriegen. Und so wollen wir das auch, dass Gott das hinkriegt für uns. Und wir sind enttäuscht, wenn die Lösung nicht sofort kommt. Und deswegen finde ich es so gut, dass die Bibel uns einlädt, vor Gott zu klagen. Nicht nur um die Lösung zu bitten, Gott, mach sofort bitte gleich das weg, sondern erstmal vor Gott zu klagen. Der Psalm 145 benennt das so mit diesem Schreien zu Gott. Und es gibt ganze Psalme, wo es sich nur darum geht, nur darum dreht, um dieses Klagen. Ich habe das diese Woche in einer Situation gemacht. Und das tut gut, vor Gott das Herz auszuschütten. Nicht sofort zu rufen nach dieser und jener Lösung, sondern erstmal zu sagen, so ist es, so fühlt es sich an und Gott, so kann das doch eigentlich nicht sein, so darf das doch eigentlich nicht sein. Ich habe auf diesem Zettel auch einige Klagepsalme angegeben für euch. Und du kannst diese Psalmen nehmen, sie lesen, entweder sie direkt als dein Gebet nehmen, dich an einzelnen Passagen so festmachen und sagen, ja, genau so ist es. Oder auch in eigenen Worten einfach diesen Psalm so als Anschub nehmen oder als Erlaubnis nehmen. Ich darf auch so mit Gott reden. Ich darf auch klagen. Ich darf mich beklagen. Und gleichzeitig ist ja in all diesen Psalmen so ganz spannend, dass da immer so diese Perspektive des Vertrauens drin ist. Gott, du hörst meine Klage. Du bist da. Du kannst und wirst das nicht auf sich beruhen lassen. Du wirst zu deiner Zeit helfen. Das finde ich total spannend. Auch das lege ich euch ans Herz, nutzt das. Es ist gut, dass wir heute Erntedank feiern. Denn das Leben ist kein Zufall. Gott ist es, der uns all das Gute zufallen lässt. So ist es. Und das ist gleichzeitig ein Grund, dass wir täglich Gott danken. Täglich ihm diesen Dank bringen und selbst darin beschenkt werden. Gott wird geehrt und es dient auch uns selbst. Und gleichzeitig dürfen wir auch klagen. Ich lade euch ein, dass wir das mehr wagen, nicht nur zu bitten, sondern auch zu danken und zu klagen. Denn er verdient es und er will es hören. Er freut sich, wenn wir es ihm bringen. Seine Liebe ist viel, viel tiefer, als wir es glauben. Und so kommen wir in seine Nähe mit dem, was uns auch nahe liegt, mit dem Dank und auch mit der Klage. Wir dürfen erleben, wie wir in seiner Nähe aufblühen. Amen.